Okay, Markus 11, Vers 1. So. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethpage und Bethanien an den Ölberg kamen, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Pfühlen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Okay. Jesus ist jetzt, ne, auf dem Weg nach Jerusalem. Und hui, das Passa ist in 4 Tagen. Alle Vorbereitungen laufen. Der Tempel ist voll. Jetzt ist die Zeit, wo man sich spätestens sein Opferlamm sucht. Ne? Die Stadt ist voller denn je, 4-mal so voll wie sonst, ne? Weil mindestens alles Männliche von Israel muss nach Jerusalem kommen, um zu opfern. Aber das ist ein Highlight, das ist Party, das ist ein Volksfest, also kommen natürlich auch viele Frauen und Kinder und die ganzen Familien, ne? Auch Nichtchristen sind da. Und zu der Zeit hier in Jesus. Was? Ach so, nicht Juden. Sind auch da, ne? Also viele Heiden sind da interessiert und kommen, und da sind natürlich auch viele Römer stationiert, ne? Und zu der Zeit hier ist noch was Besonderes, weil Daniel, der da in der Löwengrube saß oder im Feuerofen, ne? Daniel hat prophezeit, fast ziemlich genau, dass genau an dieser Zeit Jesus wiederkommt und einreitet, ne? Und als König, dass der Messias kommt und in Jerusalem reinkommt, um zu sterben. Das ist ziemlich krass. Und die Schriftgelehrten wussten das, die Pharisäer, das ganze Volk. Und die haben drauf gewartet. Die wussten nicht oft das Jahr genau, aber es musste irgendwo in dem sein. Also das Volk hat gewartet. Und du siehst es auch gleich, wie das Volk Jesus empfängt. Ne? Und hier erfüllt sich jetzt Prophetie für Prophetie, auch das mit dem Fohlen, also mit diesem Esel, jungen Esel. Ne? Auch das war durch Jesaja, glaube ich, ich will es nicht falsch sagen, wurde auch durch einen Propheten hervorgesagt, ne? Dass der Messias einreitet mit einem Esel. Und Jesus sagt dir: Hey, ich brauche diesen Esel jetzt, wird Zeit, also rennt mal los und holt ihn. Ne? Und ich meine, das ist schon krass, weil Gott steht über allen Dingen, und doch selbst Jesus sagt, er weiß nicht alles, als er hier Mensch war. Nicht, wann er wiederkommt oder wann die Zeit ist oder dies oder jenes, ne? Aber Jesus war ständig im Gebet, ständig im Zwiegespräch mit seinem Vater. Ne? Er wurde vorbereitet, jeden Tag. Und auch hier, für ihn ist es keine Überraschung. So wie er zu uns sagt: Kommt zu mir, bleibt bei mir, fragt mich. Ich bin da und will euch leiten. Ne? Das heißt, ich habe einen Weg und einen Plan in Gott, das weiß ich. So wie Jesus hier einen Plan und einen Weg hat in Gott. Jeder von uns hat das, der von Neuem geboren ist. Und wer kommt und bei Gott sich Zeit nimmt, wer sich die Zeit nimmt, ne? Wir alle haben keine Zeit zum Beten, aber die Zeit muss sich genommen werden. Ne? Wir haben Zeit für unseren Schnickschnack und für unsere Unterhaltung. Und auch wenn es nur Musik ist oder wir lesen oder sonst was, ne? Aber Jesus war immer vorbereitet, den hat nichts überrascht. Ne? Und so ist er hier und er weiß genau, was los ist, was er braucht und was jetzt kommt. Und er sagt: da geht ins nächste Dorf, da steht ein Fohlen rum, holt es her. Und wenn der Besitzer kommt und sagt: Hey, was wollt ihr mit meinem Fohlen? Dann sagt er einfach: Ja, der Herr braucht's. Fertig. Ja. Ah ja, und dann, okay, klar, hier, nimm meinen Fohlen. Aber ich finde es schön, weil bei dem die Familie, wo er das Fohlen nimmt, ne, die ist gläubig. Nicht gläubig an die Kirche damals, ne, nicht gläubig an den religiösen Führern oder ihre Doktrin oder sonst was, sondern gläubig an den Messias, der kommen soll. Nee, jetzt nicht. Ne?
Eine schöne Frage. Ist das Wort Herr hier, das was war mit Messias?
Genau.
Ja.
So ein, Der Herr brauchst, Jesus brauchst. Ist ja egal, selbst wenn es nicht so ist, der Herr ist Jesus. Ne? Und Jesus brauchst so einen. Und sie kommen und er gibt's. Sie aber gingen hin und fanden das Fühlen angebunden an ein Tor draußen am Scheideweg und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, hey, was macht ihr da? Das ist das Fühlen losbinden. Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte und ließ es ihnen. Und sie führten das Fühlen zu Jesus und legten ihre Kleider drauf und er setzte sich darauf. Es war damals so, für den, denen das Bild unbekannt ist, ein König, der von der Schlacht kommt oder eine Schlacht geht, ne, so ein, geht er in den Krieg, dann sitzt er auf dem Pferd. Ne. Kommt er aber in Frieden oder ist der Sieg zu Ende, dann kommt er auf dem Esel. Ne. So ein, und so ist es hier ein Bild für Jesus als König. So ein, sind, sie legen ihre Kleider drauf und Jesus setzt sich drauf und er reitet ein in Jerusalem, nicht zum Krieg, sondern um Frieden zu bringen. Ne. Um auszuschreien, jetzt ist es soweit. So ein, ne. Jetzt werde ich Frieden bringen. Da breiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welche kommt im Namen des Herrn. Ja. Ist aus Psalm eine Prophezeiung. So ein Hosianna, so ein, der Herr kommt. Hosianna, so ein gepriesen ist der Herr, der jetzt kommt. Und von der Theologie damals, die herrschte, wissen wir, dass die Juden damals geglaubt haben, die Pharisäer und Schriftgelehrten gelehrt haben, so ein, der Messias wird kommen und dann wird er das Judentum zur Weltherrschaft führen. Ne? Die Heidenvölker bezwingen, wird sein Reich aufbauen, wird als König der Könige dastehen und wir Juden haben endlich, ja, sind's endlich, ne? So ein, aber es war natürlich eine totale Fehlinterpretation, ne? So ein, und so kommt hier Jesus, nicht auf dem Pferd, sondern auf dem Esel. Und Jesus macht alles anders als geplant. Ne? So, das, was das Volk hier noch nicht weiß, ist, dass der Messias wirklich da ist. Und auch der König der Könige da ist, der Schöpfer, wissen wir von Johannes und von Jesus selber, so ein, ist da und er reitet ein, aber er reitet ein nicht, um gegen Fleisch zu kämpfen, sondern gegen das Geistliche, gegen die Sünde und den Fluch, der die Menschheit plagt. Ne? Er reitet ein als Lamm, das schweigt, als jemand, der sich freiwillig opfert und keine Ahnung, so ein, ich kann mir das nicht vorstellen, wie es ist, wenn du genau weißt, jetzt setze ich mich in mein Auto, um zu sterben. Ne? So ein, und ich noch genau weiß, dass ich nicht einfach irgendwo an einen Baum fahre und weg bin, sondern einen echt qualvollen, harten Tod habe, mit viel Erniedrigung und Demütigung. Ne? So ein, weißt du, und, aber Jesus ist das bewusst und er hat schon dreimal angekündigt zu seinen Jüngern, ne? Dass es passieren muss. Er kennt doch Jesaja, er weiß genau, und das werden wir jetzt sehen in den nächsten Wochen am Mittwochabend in Jesaja, da steht alles drin. Wie sein Tod wird, sogar am Kreuz. So ein, da steht drin, wie bestialisch es wird, wie sehr er verspottet und ausgelacht wird und gedemütigt von seiner Schöpfung. Ne? Aber hier ist Jesus und er sieht, einen anderen Weg gibt's nicht. Er reitet hier ein und sieht die Menschen, er sieht das Volk, er sieht Schafe ohne Hirten. Und er weiß, nur er kann der Hirte sein, der sie sicher nach Hause führt, in die Weide des Vaters. So ein, hey, wir können dankbar sein, dass Jesus hier so viel Liebe hat und so viel Treue uns gegenüber. Die Menschen preisen ihn, ja, aber nachher sind sie enttäuscht, weil er nicht da das tut, was sie sich vorstellen, was Gott eigentlich vorhat oder tun müsste. Weil sein Plan und seine Umsetzung von seinem Plan auf einmal ganz anders aussieht, als sie es gedacht haben. Und da schreien sie weg mit ihm, wir wollen den anderen. Also wir müssen aufpassen, weil ja, wir haben alle Wünsche und wir haben auch alle bestimmt irgendwelche Prophetien von Gott bekommen, irgendeinen Schritt, eine Vision oder irgendeine Richtung. Ich werde das machen, mach dir keine Sorgen, irgendwas Kleines oder was Großes, wer weiß. Wir haben alle von ihm Versprechen bekommen und die haben wir tief in unserem Herzen und wir sind Menschen und malen uns gern aus, wie er das denn tut und wie schnell er das tut vor allem. So ein, aber hey, wir haben alle unsere Kämpfe, wir haben alle unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Wünsche. So ein, wir kennen alle unsere Schwachheit und wir wissen alle, wie schwer es ist, rauszukommen. Ne? So ein, wir sind alles nur Menschen. Wir sind alle gleich geprüft, gleich unter Druck. Wir werden alle gleich verändert. Wir sind alle schwach und müssen alle noch wachsen. Ne? So ein, von daher, sei nicht enttäuscht, wenn Gott das anders macht oder es anders umsetzt, so ein, als du es erwartest. Ich weiß nur, mit Dorit, in unserer Ehe mussten wir viel, haben wir viel Verheißung bekommen, aber es war auch viel Druck da und viel, was absolut nicht so aussah, als ob diese Verheißung jemals in Erfüllung geht. Aber Gott hat andere Wege und ich finde es krass, wie er manchmal Situationen bringt, die einen noch fertiger machen, als man eigentlich schon ist, aber um uns dann im Endeffekt ganz hinzustellen und gesund zu machen. Bei dem ganzen Prozess denkt man, man stirbt oder da kommt man nie raus, aber hat uns dann überwunden und ist an dem Punkt, wo er einen haben wollte, dann kann man einfach nur noch schreien, Hosanna. Kann man einfach nur noch schreien, lob den Herrn, preis den Herrn, danke. Das Ende von dem Plan ist immer was Gutes. Hier geht es um Glaube und hier geht es um Vertrauen in den Schöpfer selber. Wir Männer und wir Frauen, wir Männer und Frauen Gottes, wir geben schnell auf, wenn wir aufhören zu vertrauen in Gottes Führung. Also lass dich nicht runterreißen. Aber lesen wir weiter hier. Vers 11. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Gefährliches Unterfangen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiösen Mächte damals wollten ihn töten. Ne? Und Jesus ist mutig und geht in diesen Tempel rein. Und pass auf. Und nachdem er alles betrachtete, ging er, da die Stunde noch vorgerückt war, schon vorgerückt war, mit den Zwölfen wieder hinaus nach Bethanien. Also Jesus reitet ein, wird gepriesen als der Messias, als der König, der kommt. Das Volk hat ihn schon erwartet und da ist er endlich. Ne? Und er geht in den Tempel und er beobachtet. Er guckt sich alles genau an. Jetzt gleich wird er rumrennen und würde alles rausschmeißen. Aber er ist nicht so temperamentvoll oder so gestört, dass er gleich um sich schlägt mit Bibelversen oder sonst was, sondern er kommt rein in den Tempel, er beobachtet, er guckt und dann geht er, weil es schon spät ist. Und wir wissen, was Jesus abends immer gemacht hat. Er hat gebetet. Das siehst du jedes Mal, wenn irgendeine große Entscheidung war, steht davor, Jesus betete, ne, und kam vom Gebet runter, so wie bei der Ernennung der Jünger zum Beispiel. Jesus war nicht so, dass er sagte, ja, ich weiß genau, der, der, der und der, das ist Gottes Plan, sondern auch Jesus brauchte die Vorbereitung mit Gott. Ja. Dann kam er runter und wusste genau, was Gottes Plan ist, und er konnte sagen, du, 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 du. Und ja, und über dich weiß ich Bescheid, aber ich nehme mich trotzdem, Judas. Ne? Das ist eine Lektion hier. Lass uns lesen. Und als sie am folgenden Tag, also es ist jetzt wieder hell, Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, also wenn ein Feigenbaum Blätter hat, heißt es, da hängen auch schon Früchte dran. Die sind noch nicht groß, manchmal nur Knospen zu einer bestimmten Jahreszeit und dann werden sie irgendwann reifer. Ne? Aber diese Knospen kann man auch schon essen und die machen satt. Aber wenn ein Feigenbaum Blätter trägt, müssen noch Früchte dran sein. Der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feige. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische und Wechsler um und die Stühle der taumelnden Verkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker? Ihr aber, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und sie suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Also Jesus geht da vorbereitet rein. Der kriegt nicht einen Tobsuchtsanfall oder fängt an, auf einmal cholerisch hier in einem heiligen Zorn alles umzustoßen, sondern Jesus geht da vorbereitet rein. Er geht da rein und er sieht Gottes Haus, den Tempel. Der heute jeder Gläubige ist. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber er geht da rein in diesen Gottesdienst und er guckt sich das an und er sieht, dass wir alle dorthin kommen mit ihren Schafen, um zu opfern, dass die Priester tun, was die Priester tun müssen, dass die Lehrer und so tun, was sie tun müssen, dass die Diakone tun, was sie tun müssen und auch das Volk dort ist, weil es tut, was es tun muss, als guter Jude, aber das hier zu der Zeit war pervers. Das war ein Geschäft in Gottes Namen. Ne? Der hohe Priester und seine Priester hatten zu der Zeit erkannt, dass sie Geld machen können, eine Menge mit diesen Opfern, mit diesen besonderen Tagen. Ne? Und so haben sie sich selber eine Viehzucht gemacht. Und die standen da und das waren natürlich alles perfekte Tiere. Ne? Und dann kam so ein kleiner Bauer an mit seinem Schaf oder was auch immer so und musste das erstmal prüfen lassen. Das machen sie auch heute noch so mit ihren Palmzweigen. Das ist total krass, so wie penibel die da sind. Ne? Und so war auch der Priester da, guckt sich alles an, ne? Und sagt, ah, da ist ein Fleck, geht nicht. So, musst du eins von unseren nehmen. So, ne? Und Jesus sieht das und er sagt so, ey, das ist kein wohlgefälliger Gottesdienst. Das ist nicht das, was ich will für die Menschheit. Deswegen habe ich nicht hier den Tempel und den Gottesdienst erschaffen. So, ich will, dass die Menschen herkommen, um zum Tempel hin zu beten. Um mich zu finden. Um loszuwerden, ihre Sünde loszuwerden. Um frei zu sein wieder. So, um zu gehen als gereinigter Mensch, der wieder in einer guten Beziehung zu Gott steht, zu mir, den Schöpfer. Ne? Und das ist einfach nur noch ein Geschäft. Es ist eine Fabrik geworden und die funktioniert. Ne? Die Priester wurden reicher und reicher. Die Menschen haben im Endeffekt das bekommen, wofür sie hingegangen sind. Aber was Jesus hier sieht, ist, was wirklich fehlt, ist Gott. Ihr seid zwar alles gute Juden, aber ihr habt überhaupt keine Beziehung mit Gott. Wo ist denn Gott hier in dem Ganzen? So, ihr baut und baut größer und schöner, aber wo ist denn Gott hier? Wo ist denn, dass ihr herkommt, nur um Gott zu finden und ihn zu suchen? Das ist ein Bethaus, sagt Jesus. Ihr macht eine Räuberhöhle draus. Nur Verbrecher, nur Gewinnstreben. So. Aber guckt doch mal, das hier ist doch der Ort, wo man Gott begegnen kann auf der Welt. Ne? Ist ein Bethaus. Und zu beten ist das, was wirklich, das ist das, wo unser Glaube anfängt, das, wo unser Glaube durchgeht und da, wo unser Glaube endet. Wer ein gesundes Gebetsleben hat, wessen Tempel ein Gebetshaus ist, eine Gemeinschaft, eine Beziehung, eine verbale Beziehung mit Gott, das ist ein Glaube, der glaubt. Das ist ein Mensch Gottes, der weiß, dass Gott ist und überzeugt ist, dass er nur Gutes tut. Das ist ein gesunder und ein erwachsener Christ, Also guck dir dein Gebetsleben an. Wie ist dein Tempel? Ist es ein Gebetshaus? Oder ist es eine Räuberhöhle? Und genau das Gleiche ist auch in der Gemeinde. Ne? Jeder Christ zusammengenommen ist der ganze Tempel. Ne? Obwohl wir Mini-Tempel sind. Wie auch immer das zu verstehen ist. Aber ist auch egal. Aber auch für die Gemeinde ist es so. Wir müssen gucken, wir als Leib Christi, als kleine Herde, von den vielen Herden, von der großen Herde, die Jesus hat. Aber wir als kleine Herde, wie sieht unser Gottesdienst aus? Ist Gott im Zentrum? Ist das die Kraft, die alles bewegt? Ist das unsere Hoffnung, unser Ziel, unsere Vision? Ist Gott der, um der sich alles dreht? Dann kriegt er in einem die Ehre. Ist ja logisch. Wenn ich zu ihm gehe mit jeder Kleinigkeit und dann passiert's, dann kann ich nur sagen, danke. Also hat er es gemacht. Das Schöne ist, wer betet, kriegt Gebetserhörung. Und das Schöne ist, wer bittet und empfängt, der weiß, der hat einen Dank und der sieht und der fährt ganz laut und klar, dass Gott in seinem Leben spricht. Ein Gebetshaus, das wünsche ich Jesus. Ein Tempel muss nicht schön sein. Ein Tempel muss nicht groß sein. Wir müssen nicht tolle Zeremonien haben oder eine tolle Rede, die beste Anbetungsart oder die tollste Musik, so die tollsten Prediger oder was auch immer, so die tollsten Menschen. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott und wenn das unser Ziel ist, warum wir Gottesdienst feiern und warum wir leben als Christ, dann sagt Jesus, ist alles erfüllt. Weil ein Leben ohne diese Abhängigkeit von Gott ist nur eine religiöse Form. Und ich weiß zu gut, vor allem seit ich Gemeinde gründe und mit vielen mich beschäftigen muss, was draußen so kreucht und fleucht, dass nicht in allem, wo Jesus draufsteht, Jesus drin ist. Das ist so. Ne? Dass nicht überall, wo Jesus draufsteht, Jesus drin ist. Ne? Und Jesus ist hier zornig. Und das ist doch krass, oder? Dieser liebende Herr, diese Barmherzigkeit und Güte, diese Sanftmut und Milde, schmeißt da die Taubenverkäufer raus, macht da Panik und du musst es überlegen, er erlaubt noch nicht mal, dass ein Gerät von einem Platz zum anderen bewegt wird. Hey, das ist Ein Tischler. Und nicht nur das, dass er nur menschlich gesehen ein Tischler ist, der unehelich geboren wurde, ne, und seinen Ruf hatte als das. Ah, das ist doch hier der Sohn von Maria. Ne? Kommt er nicht aus Nazareth? Die wussten genau, wer er ist und was er ist. Ne? So ein, wurde als Hurensohn bezüchtigt. So ein, weißt du, bezeichnet. Und, aber guck dir diese Vollmacht an. So ein jemand, der wirklich in Gott steht und weiß, was er will, so, der steht da und der geht in diesen Tempel und der bringt alles zum Stillstand. Dieses ganze Uhrwerk, diese ganze Maschinerie steht auf einmal still. Weil da ein Tischler steht und sagt, hey, das ist ein Gebetshaus. Und keiner sagt was. Schon mal drüber nachgedacht, dass da alle stumm stehen und keiner was sagt? Normalerweise würde ich jetzt hier in irgendeine Gemeinde gehen und alles umhauen, nur weil ich denke, ja, na, das wäre so. Ne? Oder würde hier jemand reinkommen, alles umschmeißen und alles im Stillstand bringen, weil er denkt, ja, ihr seid überhaupt nicht richtig hier. Guck mal das an und das und hier ein Bibelvers hier und da stimmt auch nicht so. Und da würden wir was sagen, oder? Da würden wir sagen, hey, stopp, raus. So, ne? Weißt du, aber Jesus steht da und es gab da nur einen Gottesdienst und das war ein Tempel. Und das ganze Volk ist da und alle der Hohepriester, alle Priester und Schriftgelehrten, Diakone sind da, alle gucken runter auf Jesus und alles hört. Das ist Autorität. Aber denk dran, Jesus hat sich auch eine Nacht Zeit genommen und hat gebetet, Herr, was ist dein Wille? Soll ich da reingehen oder soll ich es einfach machen lassen? Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht, sondern schon das zweite Mal. Ne? Beim ersten Mal hat er sich eine Peitsche gebaut und hat um sich geschlagen, ne? Dieser milde Gott. Aber Jesus steht da und du musst dir überlegen, er ist kein Mensch, auch wenn er als Mensch empfunden wird. Das ist immer noch der Schöpfer, der da steht. Ihm gehört das Haus. Da steht sein Name drauf. Ey, und wenn bei mir oben in der Wohnung, da steht mein Name drauf. Da steht Stefan Spielau. Und wenn da jemand reinkommt in meine Wohnung und alles umräumt, so ein, und daraus eine Räuberhöhle macht, sage ich mal, so, dann komme ich da und mache da Ordnung, so, und schmeiß den raus und sage, hey, das ist meine Wohnung. Da steht nicht dein Name, da steht mein Name. So, und hier steht Gott und der ist zu Hause. Er hat gesagt, dort nehme ich Wohnung in der Welt. Und der Vater kommt durch Jesus da rein. Und er steht da und er sagt, hey, was macht denn ihr aus meiner Bude? Guckt euch mal um, wie es hier aussieht. So, und er macht Ordnung und schmeißt all den Müll raus. Und ich finde es so schön, weil jeder, der von neuem geboren ist, kriegt einen Heiligen Geist in und wird verändert und gereinigt. Weißt du, der Heilige Geist kommt in unser Leben und der schmeißt auch da den ganzen Unrat raus. Zuerst den groben Müll raus und nach nimmt er sich die Ecken vor. Ne? Und ich bin froh, dass es so ist, weil ja auch da, bei mir soll nicht mehr mein Name stehen im Herzen, Spielau, sondern Jesus Christus. Ne? So ein, wir kleiden ihn an, so ein, wir tragen seinen Namen, so wir sollen abnehmen und er soll zunehmen. Hey, und ich finde es schrecklich, dass ich ihm wehren kann, uns aufzuräumen. Ja. So. Aber Jesus sagt, der sein Leben verliert, der wird wirkliches Leben gewinnen. Ja. Es lohnt sich loszulassen von sich selbst und zu sagen, Herr, dann schmeiß raus, was du willst. So, dann mach's sauber, Herr, und lass mich innen drinne leuchten. So. Denn, weil ich möchte nicht nur von neuem geboren sein, ich möchte Wasser, lebendiges Wasser, Quellen, Strom lebendigen Wasser aus mir rausfließen sehen, sodass andere satt werden. So. Ich möchte das verändern. Jesus sagt, dass er uns verändern will in seinem Bild. So. Lass es zu. Weil das, was rauskommt, ist Jesus. So. Herrlichkeit, Güte und Barmherzigkeit und Milde. Und ihr erinnert euch an den Baum, wo sich viele aufregen, ja, warum lässt er den armen Feigenbaum da so sterben? Ist total unchristlich. So. Aber es ist ein Baum. Ne? So. Du sitzt gerade auf dem Baum, ich auch. So. Es ist ein Baum. Aber es ist ein Bild, so ein, ne, für den Mensch, der sagt, er ist mit Gott. So ein, weißt du, und da ist dieser Baum, und er guckt ihn sich an, und eigentlich müsste was tragen, um ihn zu sättigen, so ein, aber da ist nichts. Außen Hui und innen Pfui, das ist ein toter Baum, da gibt's keine Früchte mehr, ne. Es ist so, wenn du guckst in Gärten, so ein Kirschbäume oder Apfelbäume, ab einem bestimmten Alter irgendwann, wird weniger und weniger Frucht und irgendwann war es das, keine Frucht mehr. Ne? So, und kommen immer wieder Blätter und dann Blüten, dann fallen die Blüten ab und nischt. So. Und wenn überhaupt nur eine Blüte kommt. So, also eigentlich ist er entweder nur schön oder Brennholz. Ne? So, und Jesus guckt sich das an und er sagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass da jemand ist, der sagt, er ist Christ und er ist es gar nicht. Und er nimmt ja diesen Baum und er sieht, ja, da sind Blätter dran, sieht lebendig aus und sieht so aus, als ob er Früchte hat. Aber dann geht er in den Tempel und er guckt sich das an und sagt, aber hier ist keine Frucht. Und wir wissen durch das Neue Testament im Philipper, was die Frucht des Geistes ist. Friede und Freude und Enthaltsamkeit, Güte und Milde und Selbstbeherrschung. Ne? Also die Frucht des Heiligen Geistes betrifft uns selber. Wenn der Geist in uns wirkt und wir in Jesus hängen, dann werden wir verändert. Und ich merke, weißt, bei manchen Punkten, da bin ich schwach. Und bei manchen Punkten liege ich ganz gut. Und auch bei den schwachen Punkten merke ich, oh Mann, da muss Gott noch echt arbeiten. Ich bin noch nicht fertig. Ne? Und das ist das Schöne, wer ein Leben in Gott führt und das und dort drin vertraut. In dieser Beziehung, wer ein Gebet ist mit Gott und ein Gebetsleben führt, wer sich abhängig macht von diesem Schöpfer und ihm vertraut in allem, dass wirklich alles zum Guten dient, so der wird diese Früchte sehen. Und das Schöne ist, wenn ich verändert bin innerlich und diesen Charakter Jesu habe, das kommt dann nach außen. Ich kann gar nicht anders, weil ich schon so bin. Ne? Dann bin ich auch mild und barmherzig und gnädig mit anderen. Je mehr Gnade ich beanspruche von Gott für mich, desto mehr Gnade müsste ich eigentlich auch anderen geben können. Ne? Weil ich ja weiß, wie abhängig ich bin von seiner Gnade. Was für ein Loser ich bin. Dass ich nicht Gott bin. Noch nicht mal ansatzweise. Ne? Und so ist es. Lass dich verändern von innen her und das Äußere wird alles kommen. Ne? So wie Jesus gesagt, schau nach oben und das unten werde ich tun. So wie er sagt, wer in mir ist, dem kann ich auch meinen Willen geben und es auch vollbringen lassen. Ne? Auch wenn ich nur so tue, als ob ich Christ bin, ne? Aber überhaupt keine Beziehung mit Gott habe in meinem christlichen Leben, da habe ich Blätter, aber keine Frucht. Und Jesus hasst das. Ne? Wenn du doch wenigstens kalt wärst, aber da du lauwarm bist, speie ich dich aus, steht in der Offenbarung, Laodicea. Das ist das, und da steht ja nicht nur aus Speien, aus Spucken, sondern steht aus Kotzen. Also es ist betont. Du bist so eklig, dass ich einfach mich übergeben muss. Ne? Und ich kann mit dir nicht, wenn du doch wenigstens kalt wärst und sagen würdest, ich hasse Gott oder ich will mit Gott nichts zu tun haben oder ich glaube nicht an Gott oder ich will nicht so werden wie Gott. Und ich will mein eigenes Leben machen. Dann könnte ich dich noch erreichen irgendwie. Aber du stehst da und sagst, ja, ich liebe Gott, Gott ist groß, ich glaube an Gott, ich gehe mit Gott. Ich trage den Namen Gottes, ich bin Christ, ich bin kleiner Christus. Ne? Aber sobald du aus dem Gottesdienst raus bist und zu Hause bist und da ist es in dir nur eine Räuberhöhle, du hast überhaupt keine Beziehung mit Gott, du betest nicht, du tust überhaupt nicht und suchst nicht den Willen Gottes. Du lebst, wie du willst. Du schaust dir an, was du willst. Du gehst die Wege, die du gehen willst. Ne? Dann sagt Jesus, das ist zum Kotzen. Ne? Von daher ist es gut für uns, uns selbst zu prüfen und zu gucken, okay, wenn ich alleine bin in meiner Kammer, wo ich zuschließe und keiner reinkommt, okay, wie sehe ich dann aus? Lebe ich da Jesus? Wenn ich in meine Ehe komme oder meine Beziehung, und dort alleine bin, wie sieht's da aus? Lebe ich da Jesus? Ist da Jesus mit drinne? Ganz laut und klar. Ne? Oder führe ich ein anderes Leben, wenn ich außerhalb der Gemeinde bin? Für Jesus ist das ein Baum, der nicht am Wasserbächen steht, sondern ein Baum, der ja, Blätter hat, aber da ist nichts. Und er lässt ihn hier verdorren. Und lasst uns weiterlesen. Vers 19. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, jetzt gehen sie wieder Richtung Tempel, da sahen sie, dass der Feigenbaum vom Wurzel an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Krasse Aussage. Die stehen da wahrscheinlich jetzt auf dem Ölberg, da ist der verdorrte Baum, so ein, und dann sehen sie wahrscheinlich das Tote Meer dort und den Berg, so ein, ne, und er sagt so, von Wurzel an ist der Baum verdorrt. Wow, krass. Innerhalb von einer Nacht, wie geht denn das, Jesus? Ne? Und er sagt so, ja, das ist doch nichts. So ein, ich muss nur glauben, sagt Jesus, dass es passiert. Und dann wird es passieren. Wenn wir weiterlesen, Vers 24, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Der Vers wurde oft missbraucht, weil wenn du den Vers nimmst und einfach so rausstellst, das ist eine Lehre, eine komplette, so, ne, so dann kann das auch ziemlich schief gehen. Ne? Aber im Kontext, im Gesamtbild der Bibel, was Gott sagt über Glaube und Bitten, so ein, ist es nur ein Gewicht. Ne? Ein Gegengewicht, eins finden wir im 1. Johannes. Wer es zu faul ist aufzuschlagen, ich mach's. Im 1. Johannes 5, Vers 14, sagt Johannes, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Er hört uns, wenn wir um seinen Willen gemäß was bitten. Jesus selber hat gesagt, wer in meinem Namen bittet, der wird empfangen. Was ihr um meinen Namen bittet, werdet ihr empfangen. So ein, das sind, aber was heißt es, in seinem Willen, in seinem Namen zu beten? Heißt das, ich sitze hier und sage, in Jesu Namen, tu das und das. So ein, ne. Nee, heißt nicht, wenn ihr in meinem Namen betet, so ein, dann heißt es, ihr tut es in meinem Willen, in meinem Charakter, in meiner Person. Ich stehe dazu ein. Also wenn du sagst, Stefan will ich hier einen Kaffee, den kriegst du eh, so ein, aber sag mal, in Stefan will ich Geld aus der Kasse nehmen, ne, dann werde ich dann kommen, wenn ich das höre und sagen, nee, nicht in Stefan. Stefan will nicht, dass du was aus der Kasse nimmst. So ein, ist nicht in meinem Namen, so ein, ist in deinem Namen. So ein, ne. Was und wer, wie weiß man, was der Wille Gottes ist? Einmal verbringst du Zeit mit einer Person, um sie besser kennenzulernen, im Gebet, im Wort, so ein, und dann wirst du immer mehr merken, okay, was will Gott denn eigentlich? Ne? Worum geht's denn eigentlich? So ein. Und dann kommst du zu Gott und dann fragst du ihm ja auch nach dem Willen. Ich kenne Christen, die sagen, du musst den Glauben glauben und dann kriegst du alles. Ne? So, ich wünsche mir, dass mein Auto jetzt Moped wird. So. Ne? Und ich bitte im Glauben, aber das passiert nicht. So, warum? Ein dummes Beispiel. So, ne? Aber wir alle haben Sachen, die wir uns gern wünschen. Ich möchte mir jetzt meine Frau. Ich möchte diese Frau da heiraten. Weil ich liebe die. Und ich möchte nicht mehr allein sein. Und ich glaube, das ist der Mensch. Ne? Das kennen wir alle Singles, oder? So ein, was sind, du kannst dir entweder diese Frau nehmen, oder du kannst auf Gottes Namen, auf seinem Willen warten. Ne? Und kannst sagen, ja, ich wünsche mir diese Frau als meine Frau, so wie ich es bei meiner gemacht habe, so ein, bestätig's. Ist es dein Wille? Ne? Es gibt so viele Sachen, die wir uns wünschen, die uns gerade wichtig sind. So ein, aber vielleicht sind sie einfach gerade nicht dran. So ein, ne? Von daher, was Jesus hier sagt, ist nicht, dass wir übernatürlich jetzt eine ganze Landschaft verändern sollen. Ne? So ein, komm, die Alpen verrücken wir jetzt einfach mal ein Stück. So ein, ne? So, ich will es mehr sehen oder was auch immer. So, so ein Quatsch. Ne? Sondern das, was er sagt, dass es einfach nicht zu überwinden ist oder so unüberschaubar, diese Riesensachen, die da sind, wo man einfach sagt, das ist unmöglich. Ne? So wie es durch die Propheten oder im Alten Testament oft sagt, so wo kleines Volk Israel da ist, eine Riesenmacht davor und die wollen Israel kaputt machen. Ne? So ein, und wo Gott dann durch seine Propheten sagt, diesen Berg werde ich versetzen, habt ihr keine Angst. In Sacharja zum Beispiel. Fürcht euch nicht vor diesem Berg. So ein, ich mache den platt. Ich ebne. Ne? So wie er immer wieder sagt, durch David oder so, ich ebne euch einen Weg. So ein, ich bin der euch auf Pfade führt. Ne? Weißt du, so ist Jesus hier, wer eine Beziehung hat mit Gott und wer glaubt, dass Gott Gott ist, so ein, der kann beten mit Freimut und mit Inbrunst und im Glauben, dass Gott auch genau das tun wird, was er bittet. Ne? Weißt du, wenn du gerade vor so einem Berg stehst und sagst, das ist ein Berg in meinem Leben, ich weiß nicht, was dahinter ist, ich krieg das Ding nicht weg, so sehr ich auch dagegen ankämpfe, ich schaff's nicht bis hoch an die Spitze, um endlich runterzukommen, so. Wenn irgendein Problem ist, das größer ist als du, hey, dann bete. Und bete im Glauben, dass Gott das wegmacht, so. Ne? Er ist der, der uns Problem löst. Ey, und ich hab's so oft erfahren in meinem Leben, ihr alle wahrscheinlich, so ein Sachen, die unüberwindbar scheinen, wo du einfach nur noch heulen kannst, dich zusammenkaufst in der Ecke und einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst. Ne? So ein, aber du kommst zu Gott und legst ihn hin und auf einmal passiert's. Ich bleib bei dem Beispiel Dorothee und ich in der Ehe. Wir hatten so viele Berge zu überwinden. Und das Einzige, wie wir diese Berge wegbekommen haben, war nicht uns anzustrengen oder uns zu bemühen, uns mehr zu lieben oder mehr Verständnis zu haben. Das hat nicht geklappt auf Dauer. Warum? Weil wir Egoisten sind. So ein, aber das Einzige, was wirklich geholfen hat, das war zu beten. Zu Gott zu kommen, gemeinsam und diesen Berg wegzubeten. Und wir konnten es beobachten. Über die Jahre ist der Berg kleiner und kleiner geworden, Schicht für Schicht. Wir haben jede Schicht mit jedem Gebet weggebetet. So ein, und wir haben weiter zu beten. Da sind noch einige Schichten. So ein, aber es wird besser. Und du merkst so, Mann. Ne? Und bei anderen Sachen ist unüberwindbar ein Problem, das nicht gelöst werden kann, menschlich gesehen. Und auf einmal kommen wir zusammen und wir beten dafür und bumm, ist das Ding weg. Egal wo es hin ist, ich will es nie wieder sehen. Aber es ist weg. Ne? Das sind das Geheimnis hier, was Jesus sagt, ist das Gebet. Und guck mal, was hier steht in Vers 22. Habt Glauben. Aber was für ein Glauben? Was steht da? Habt Glauben in euren Glauben? Nee, steht da nicht. Sondern habt Glauben an Gott. So. Ich muss Gott glauben. Das bedeutet, wenn ich Gott glaube, dann vertraue ich ihm. Dann ist es einfach, ich muss mich nicht mehr überreden dazu, sondern Gott ist Gott. Und das wird einfach. So. Ne? Weil er kann alles überwinden. Und im Endeffekt, wenn ich Gott glaube, ist es er, der den Berg versetzt. Darum, Vers 24, sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, also vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Und das ist so krass, weil er hat hier das Gebet, den Glaube und er setzt es gleich in Verbindung mit Vergebung und Vergeben. Ja. So. Und ich kenne das. So ein, wenn ich ins Gebet gehe zu Gott, dann ist es oft so, dass ich erstmal sagen muss, Vater, vergib mir. Ich habe gesündigt. So ein, oder irgendwas, ne? Ich brauche erstmal selber Vergebung. Nicht immer so, weil, ne, wenn du gerade rein bist und Doofes gemacht hast, dann gehst du sofort ins Gebet. Aber bevor ich ins Gebet gehen kann und wirklich im Glauben beten kann, mit Zuversicht, so ein, muss ich erstmal rein sein mit Gott. Ne? Das ist so. Es geht nicht, wenn ich nicht um Vergebung bitte, wenn da irgendwas zwischen uns steht, ich kann da nicht frei beten. Nicht mit Autorität und Zuversicht. So. Aber ich bete es weg erstmal und dann bin ich frei und auf einmal bin ich frei zu beten, weil ich weiß, ich bin rein vor Gott. So, ne? Aber ich merke das auch, selbst wenn ich rein bin vor Gott, so ein, und ich habe was gegen einen Bruder oder eine Schwester, ne, oder gegen andere Menschen und kann nicht vergeben, dann steht das da auch dazwischen. Und auch das, dafür muss ich Buße tun. Und auch da muss ich erstmal Sachen klären. Erstmal hingehen und sagen, komm, lass mal das. So, vergeben. Vergessen. Wer nicht vergibt, der bekommt nichts, heißt es hier. Ist auch logisch. So ein, guck mal, du kommst hin und jede Kleinigkeit wird dir vergeben. So ein, aber wenn du nicht vergibst, was bist du dann für ein Mensch? Ne? So, ja, ich möchte alles für mich in Anspruch nehmen, aber nö, der hat es nicht verdient. Ne? So ein, Jesus sagt dir, hey, räumt auf. Haltet eure Beziehungen sauber, so ein, untereinander. So ein, und ich merke das auch in der Ehe, wenn dort mir so sehr auf den Zeiger geht, dass ich einfach sauer bin, ne, und frustriert und bitter, so ein, wo ich am liebsten cholerisch rumschreien würde oder was weiß ich, so ein, irgendwas sagen möchte, was mir im Nachhinein vielleicht leid tut, so ein, ne, so ein, Da gehe ich meistens, stampfe ich irgendwo in eine Ecke, wo ich allein bin, und dann sitze ich vor Gott und sage, ach, scheiße, so, ne? Schon wieder passiert, so Mist. Aber ich merke, solange ich ihr nicht vergebe, das geht nicht, so. Hey, wir brauchen Frieden. Und wenn du Gnade für dich willst, musst du Gnade auch geben. Weißt du, da wo Zorn, Wut und Bitterkeit ist, das ist Götzendienst, sagt Paulus. Zorn, Wut und Bosheit ist Götzendienst. Also wenn du merkst, du bist ein Mensch, der mit Zorn und Wut zu kämpfen hat, mit diesen Gefühlen, dann kannst du dir klar sein, wenn du dich denen hingibst, ist es Götzendienst. Egal, ob du so heilig sprichst oder nicht. Wir müssen frei sein davon, wir müssen uns reinigen lassen von Jesus, und das heißt Beziehung haben. Damit Zorn und Wut überhaupt keinen Platz mehr hat in uns, sondern Friede und Milde und Sanftmut und Güte und Selbstbeherrschung, auch von unseren Gefühlen und Temperament. Ja. Gebet. Gebet ist das, worum es sich dreht. Sogar im Tempel Jesu. Und von daher, lasst uns Gemeinschaft haben mit Gott, auch jetzt. Und uns gut beobachten, so wie, ja, wie unser Leben aussieht, so wenn niemand da ist. Und Vater, ich danke dir, dass du sauber machst, Jesus, dass du immer noch kommst. Und ja, manchmal mit Zucht, manchmal mit Peitsche. Aber ich danke dir, dass du, ja, dass du mich reinigst. Aber nicht aus Zorn oder Wut, sondern aus Liebe, weil du weißt, dass mir das nicht gut tut. Ja, und ich bitte dich, dass du nie aufhörst, unsere Leben zu reinigen, immer mehr Schritt für Schritt. Ich danke für deine Gnade, dass du vergibst. Ja, dass du weißt, dass wir gerade nicht anders können, als wir können, aber ja, dass wir anders können, jeden Tag ein bisschen mehr. Und ich bitte dich, dass du bei denen, die gerade hier vor Riesenbergen stehen, ja, dass du das Gebet erhörst und das wegwälzt, ja. Und ich danke dir auch, dass wir dir vertrauen sollen, dass wir zu dir kommen sollen, dass das dein Herz ist, mit uns zu sein. Ja. Ich danke, dass du keine Ehe führst, wo man einen Bund hat, aber du nicht redest, sondern ja, dass du reden willst. Und ich will hören. Und ich will schweigen nochmal, ja. Und ich will erwarten, dass du redest. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst zu beten. Ja, all die Sachen und die Wunder und die krassen Dinge, wie du auf dem Wasser läufst oder so, all das, was deine Jünger gesehen haben. Und das Einzige, wonach sie dich bitten in der Bibel, ist, lehre uns beten. Ja, das ist so, ich möchte das lernen, Herr. Mehr und mehr zu beten nach deinem Willen, in deinem Namen und so. Aber ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst und dass, ja, gerade da, wo mehrere zusammenkommen und für eine Sache bitten, dass da Kraft ist. Wir einfach wissen, ja, das passiert. Danke für all die Wunder, die ich schon sehen durfte. Ich freue mich auf die Wunder, die ich noch sehen werde, Herr. Ja, bitte hilf uns. Ja. Du bist das Opfer, das alles erfüllt. Ich danke dir, dass wir nicht mehr opfern müssen, um gerettet zu werden. Aber Herr, mein Leben soll ein Opfer sein, weil ich mehr so werden möchte wie du, Herr. Bitte führ uns ins Wasser und erfüll uns mit deinem Geist, sodass wir nicht aus unserer Kraft glauben und leben müssen. Herr, danke, dass du alles neu machst und gut. Ich will, dass mein Gottesdienst ein sauberer ist, Herr. Jeden Tag, jede Sekunde meines Lebens. Dir zu ehren. Und ich wünsche dir, dass auf meinem Herzen dein Name steht, Herr. Also bitte, hör nicht auf. Und danke, dass du das so nicht tust. Amen.